Hallo und herzlich willkommen zu Zweizimmer Küche Talk, eurem Podcast hier bei Immowelt. Heute haben wir eine Premiere, denn ich habe nicht nur einen Gast, sondern direkt zwei. Und das sind Jonas und Yannick Haubner von der Haubner Group. Ein junges Unternehmen, das schon für ordentlich Aufmerksamkeit in der Branche sorgt. Die beiden Brüder kommen aus dem Profisport und bringen eine Mischung aus Disziplin, Wettkampfgedanke und klarem Vertriebsfokus mit ins Maklergeschäft. Und damit sind sie offensichtlich auf dem richtigen Weg, denn aktuell stehen sie beim Deutschen Immobilienpreis in der Kategorie Newcomer auf der Liste. Und genau das nehmen wir heute zum Anlass, etwas genauer hinzuschauen. Wie baut man heute eigentlich eine Marke auf? Wie funktioniert ihr Vertriebs- und Marketingansatz? Was kann man sich davon konkret abschauen und was planen sie für die Zukunft? Ich freue mich auf die Episode und würde sagen, wir gehen direkt rein. Euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Yannick, hallo Jonas, schön, dass ihr da seid. Heute eine Besonderheit, das erste Mal, zumindest in meinem Podcast bei der Immowelt, zwei Gäste. Wie geht's euch?
Sehr, sehr gut. Wir freuen uns wirklich, ausgesprochen heute hier zu sein.
Jonas, Blick auf den Dom, nicht schlecht, oder?
Ja, wirklich, ganz, ganz herrlich.
Okay, also heute der große Tag, Deutscher Immobilienpreis, dürfen wir verraten. Heute ist der 25. März. Ihr seid nominiert in der Kategorie Newcomer. Yannick, welchen Erfolgshoffnungen bist du hier nach Köln gekommen?
Mit großen Hoffnungen. Also wenn wir anreisen, dann reisen wir an auf jeden Fall, um zu gewinnen. Das ist unsere Motivation, die uns treibt. Also wir hoffen uns sehr, sehr viel und freuen uns auf einen sehr schönen Abend.
Ja, ist so wahrscheinlich auch so ein bisschen so eine sportliche Sicht. Ihr kommt ja aus dem Profisport. Jonas, du bist auch nicht angetreten, um hier heute zu verlieren, oder?
Ich bin nur angetreten, um zu gewinnen, um den Pokal mit nach Bremen zu holen. Natürlich ist es eine Riesenehre, überhaupt erstmal nominiert zu sein unter den Top 3. Macht uns sehr, sehr stolz, aber natürlich sind wir hier nach Köln gefahren, um auch den Pokal mit nach Hause zu nehmen.
Ja, wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen. Ich hatte schon mal, glaube ich, die Ehre, diesen Pokal in der Hand zu haben. Der wiegt ja auch nicht weniger als 15 Kilo, glaube ich. Habt ihr so viel Handgepäck gebucht?
Daran wird es nicht scheitern. Also den kriegen wir sofort unter. Kriegen wir hin, auf jeden Fall.
Okay, jetzt muss man sagen, euer Unternehmen, Yannick, ist ja noch gar nicht so alt. Ich glaube 2024 gegründet und dann direkt beim Deutschen Immobilienpreis nominiert zu sein in der Kategorie Newcomer. Jetzt habe ich, und das darf ich verraten, in der Vorbereitung ja auch eure Bewerbungsunterlagen gesehen. Und das war natürlich nicht das Übliche. Es ist ein wirklich fancy Magazin, was ihr kreiert habt. Klar, das geht heute wahrscheinlich ein Ticken leichter als noch vor 20 Jahren, aber da steckt ganz schön viel Gehirnschmalz drin. War das direkt klar, dass wenn ihr euch bewerbt, dass das was Besonderes sein muss?
Für uns war das glasklar. Also wir hatten ein Meeting bei uns im Büro und wir wussten, wenn wir uns bewerben, wollen wir das Ding rocken. Und wenn wir uns bewerben, dann machen wir es richtig auf Haubner Group Art. Also für uns war es klar, dass es genauso aussehen wird.
Jonas, und wie viele Ideen gab es? Ich meine, wahrscheinlich hat man dann 1000 Ideen, Brainstorming, was soll man machen? Und am Ende ist es das Magazin geworden. Gab es noch andere Ideen, wo ihr kurz überlegt habt, ja, vielleicht machen wir das?
Tatsächlich waren wir uns relativ schnell einig, nach 2-3 Meetings da etwas Hochwertiges auf die Beine zu stellen, was wirklich ja von Anfang an auch einen Mehrwert bietet und so ein bisschen auch unsere Geschichte erzählt, wo wir herkommen, wo wir jetzt aktuell stehen und auch vielleicht schon mal eine Aussicht zu geben, wo wir mit der Haubner Group hinwollen, um da auf jeden Fall die Jury zu überzeugen. Ja, da ist enorm viel Arbeit und Zeit reingeflossen, aber deswegen wurden wir nominiert. Also es hat überzeugt.
Wir haben bei der Erstellung dieser Broschüre auch ein, zwei Easter Eggs versteckt. Möglicherweise ist die Jury darüber gestolpert, vielleicht auch nicht, wir wissen es nicht. Heute Abend werden wir es vielleicht feststellen. Auf jeden Fall ist diese Broschüre quasi wie ein Magazin, das rauskommt nach dem heutigen Tag. Ja, das heißt, das ist die offizielle Titelseite, die Ernennung zum Newcomer des Jahres mit dem Datumstempel versehen, sodass man dann eben sieht, dass die Haubner Group das Ding gerockt hat.
Also Jonas, Selbstbewusstsein, daran mangelt es hier wohl nicht.
Daran mangelt es nicht. Ich habe es ja gerade hier nochmal vor uns liegen. Also die Ausgabe 01 vom 26.03. Newcomer des Jahres, Haubner Group. Wir sind überzeugt, dass wir das Ding holen.
Okay, also ich drücke euch da ganz fest die Daumen. Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, wer es geworden ist. Ich glaube, die Jury hat schon getagt. Es steht schon fest, aber wir werden es heute Abend im Palladium in Köln erfahren. Aber lass uns doch mal ganz vorne anfangen. Haubner Group, wie kam die Idee? Ich glaube, ich habe im Vorgespräch schon erfahren, eigentlich kommt ihr aus dem Fußball. Das heißt also, war da mal so eine Profikarriere geplant, Yannick?
Die war auf jeden Fall im Ausblick, also sowohl bei Jonas als auch bei mir. Wir haben beide in der Jugend Bundesliga gespielt, U17 und U19 Bundesliga für namhafte Clubs, wie zum Beispiel.
Doch.
Ja, wir nennen ja keine Namen, aber Werder Bremen oder Hannover 96. Könnte es gewesen sein, vielleicht, ja. Oder Hansa Rostock
auch noch dabei, an alle Rostocker, die freuen sich.
Die freuen sich.
Also auf jeden Fall schon mal eine große Leistung, wenn man in Anbetracht zieht, wie viele Menschen Fußball spielen und wie viele Menschen letztendlich dann auch Profi werden. Was ist das Schwierigste? Unverletzt zu bleiben, oder Jonas?
Unverletzt zu bleiben, ich sehe es jetzt rückblickend tatsächlich auch als sehr großes Privileg an. Also, dass wir erstmal die Möglichkeit hatten, in der Kindheit, in den Jugendjahren für diese Bundesligisten in den Nachwuchsleistungszentren ausgebildet werden zu dürfen, weil er das sehr geprägt hat für spätere Leben. Man wurde sehr früh selbstständig. Ich meine, ich bin auch sehr früh von Bremen dann nach Rostock gezogen ins Internat. Das heißt, man kreiert sehr früh eine eigene Selbstständigkeit, ist sehr motiviert, sehr diszipliniert. Und das sind alles, glaube ich, sehr gute Tugenden, die uns jetzt auch gerade, was die eigene Firma angeht, sehr zugutekommen.
Du entwickelst einen Fokus, ja, einen Fokus in einer Art und Weise, den man sonst nur sehr, sehr schwierig lernen kann. Das heißt, du weißt einfach, dass du jeden Tag konsequent die Leistung bringen musst beim Training und auch auf dem Platz, neben dem Platz, um am Wochenende in der Startelf zu stehen. Und das ist einfach entscheidend. Davon profitieren wir heute maximal.
Was ist da die Analogie vom Sport zu dem, was ihr heute macht? Könnt ihr da viel mitnehmen?
Auf jeden Fall. Also letztendlich war es früher ja auch sowohl in der eigenen Mannschaft, aber dann auch in den besten Ligen ein gewisser Konkurrenzkampf, wo man einfach mit klarkommen muss. Das heißt, unter einem gewissen Leistungsdruck auch einfach zu performen. Also ich glaube gerade diese Performance in jungen Jahren, das ist diese Analogie jetzt im Business, einfach abzuliefern. Ja, das haben wir schon sehr, sehr früh gelernt und ja, klappt jetzt auch sehr, sehr gut.
Und irgendwann kam der Punkt, wahrscheinlich, wo die Entscheidung da war, versuche ich es jetzt als Profifußballer oder vielleicht wird einem die auch abgenommen, die Perspektive, oder mache ich was ganz anderes? Weil so wie sich das anhört, hört sich das nach Geld verdienen an zu dem Zeitpunkt. Wann kam denn so die Eingebung oder die Idee, ich möchte nicht so enden wie beispielsweise der ein oder andere Profifußballer, der in so einer Talkrunde sitzt und sagt, ich habe gar nichts mehr. Ich kann eigentlich nur einen Ball treten, hört man ja öfter.
Durchaus. Es ist ein sehr, sehr schmaler Grat. Ja, das heißt, es kennen draußen Tausende, Zehntausende, 17- bis 18-Jährige, die genau an diesem Punkt stehen, was du gerade beschrieben hast. Da muss man halt überlegen, wie realistisch ist es, dass ich damit später Geld verdienen kann. Und bei uns war es so. Es ging dann um die Probetrainings in den Amateurmannschaften oder sogar Jonas hat in die Profivereine reingeschaut, hat mit denen zusammen trainiert, dann mit den großen Idolen, die man vorher aus dem Fernsehen kennt. Aber wenn man dann feststellt, da kommen Jugendnationalspieler aus anderen Ländern, die Scouting-Abteilungen sind riesengroß, da muss man dann irgendwann einfach realistisch sein. Und da haben unsere Eltern auch einen Teil dazu beigetragen, sie gesagt haben, Jung, du machst jetzt eine Berufsausbildung zum Immobilienkaufmann und das ist was Sicheres und damit bauen wir die Zukunft auf. Es ist heute schön zu sehen, wir haben unglaublich viele Freunde, Bekannte, die es geschafft haben. Wir haben noch tausendmal mehr, die es nicht geschafft haben und wir sind froh und dankbar, dass wir den Weg eingeschlagen haben.
Ja, Jonas, und dann war die Begeisterung wahrscheinlich groß, nachdem man sich so sehr mit Fußball beschäftigt hat, wenn die Eltern kommen und sagen, ja, nee, also Fußball, das lassen wir jetzt mal. Wie wäre es denn mit einer Berufsausbildung? In dem Alter denken ja viele, nee, Moment mal, dann mache ich doch lieber erstmal Sport.
Definitiv, das war sehr schwierig auf jeden Fall, da realistisch drauf zu gucken. Und rückblickend muss man ja auch sagen, man hat das ganze Leben irgendwie dem Sport untergeordnet und hat alles dafür geopfert, um dem großen Ziel immer näher zu kommen. Und das dem erstmal ins Auge zu blicken und dann zu merken, hey, es wird nichts mit der Profikarriere, ich muss jetzt anders meinen Weg gehen, war sicherlich in den jungen Jahren mit 17, 18, 19 sehr, sehr schwierig, aber auch das, würde ich sagen, kam uns beiden zugute und hat uns sicherlich auch geprägt.
Habt ihr denn beide im Immobilienbereich dann eine Ausbildung gemacht, Yannick?
Also ich habe eine Ausbildung gemacht zum Immobilienkaufmann. Jonas hat noch einen etwas anderen Weg eingeschlagen. Der ist gelernter Speditionskaufmann, also auch sehr interessant. Und danach haben sich unsere Wege dann gekreuzt.
Gab es dann so einen Keypoint, wo ihr gesagt habt, nee, jetzt machen wir gemeinsame Sache, machen uns selbstständig, das ist die richtige Entscheidung? Oder hat euch jemand an die Hand genommen und hat gesagt, so mentormäßig, das ist das Richtige für euch?
Es gab genau diesen Punkt, weil man muss dazu sagen, eigentlich war unser Ziel immer, einmal gemeinsam in einer Mannschaft zu spielen. Ja, dann kann ich das Thema Fußball damit nochmal eben abrunden. Und da wir 5 Jahre Altersunterschied haben, also ich bin 5 Jahre älter, haben wir dann irgendwann festgestellt, also außer in der Profimannschaft wird das nichts, weil in der Jugend kam es nie dazu. Und dann kam der Punkt, wo wir gesagt haben, wenn wir gebündelt unsere Energie und unsere Interessen nach vorne bringen, dann kann das ganz was ganz Großes werden. Erstmal egal, in welcher Richtung das geht. Und dann war das Thema Immobilien, weil ich die Berufsausbildung gemacht habe, naheliegend. Und so habe ich Jonas dann relativ schnell ins Boot geholt.
Also du warst auf jeden Fall der Motivator an der Stelle, der gesagt hat, nee, lass uns das gerne machen. Sowas geht ja voran immer eine große Vision. Wie war die Vision, Jonas? Was wolltet ihr machen? Das nächste Maklerbüro, wie es das schon gibt? Oder hattet ihr eine ganz andere Idee im Kopf?
Auch da müssen wir erstmal ein paar Jahre noch zurückspulen, weil ich bin dann ja als Quereinsteiger in Yannicks Team gekommen, noch im Bankenkonzern, wo wir ja dann bereits zusammengearbeitet haben. Ja, Yannick hat sich da peu à peu sein Team aufgebaut. Ich habe enorm davon profitiert, von seiner Erfahrung letztendlich, die er über die Jahre aufgebaut hat, wurde sehr schnell auch selbst im Vertrieb erfolgreich, weil ich viele Fehler auch einfach nicht mehr machen musste und einfach nur das gemacht hat, was funktioniert hat. Und über die Jahre hinweg haben wir ja uns das vertriebsstärkste Team deutschlandweit aufgebaut und haben über die Jahre hinweg unsere Umsätze verdreifacht, verdoppelt und Unternehmensrekorde gebrochen, sodass wir dann auch gemerkt haben, hey, wir scheinen hier ein gewisses Talent zu haben im Immobilienvertrieb und uns scheint das ganz gut zu liegen.
Genau, du hast gerade schon gesagt, dann kommt der Punkt, da merkt man, das ist jetzt nicht mehr nur Vision oder eine Idee, sondern das Ganze wird real. Welche Entscheidung fällt man an so einem Punkt? Denkt man dann noch größer? Ist man erstmal total happy? Oder war das direkt die Vision von Anfang an, dass du gesagt hast, nee, wenn dann richtig?
Also ich wurde ins kalte Wasser geschmissen, was das Thema betrifft. Das heißt, aus mir wurde sehr, sehr früh eine Führungskraft gemacht, ohne dass ich wusste, wie das geht. Also welche Aufgaben damit zu tun haben überhaupt. Das heißt, ich hatte auf einmal Verantwortung für ein Gebiet und musste dort eben ein Team aufbauen und dieses Team auch führen. Als wir dann festgestellt haben, das Geschäft klappt sehr, sehr gut, nur wir haben ein Riesenthema, das ist unsere Zeit und unsere Kapazität, dann wussten wir, alleine funktioniert das nicht. Das heißt, wir benötigen unbedingt ein Team und wir benötigen Menschen, die an unsere Vision glauben. Und so ist es dann relativ schnell, hat sich diese Vision dann auch entwickelt. Aber wir haben immer so in Steps von einem Jahr geschaut ungefähr.
Jetzt seid ihr ja Brüder. Das ist ein großes Glück. Das ist aber wahrscheinlich auch nicht immer ein Segen, kann ich mir vorstellen. Ihr seid sicherlich auch mal unterschiedlicher Meinung. Wie habt ihr die Rollen verteilt, Jonas? Wer von euch übernimmt welchen Bereich im Unternehmen?
Also Yannick ist sicherlich der Stratege und auch, sowas kann ich sagen, ein absolutes Genie mit einer sehr, sehr großen Berufserfahrung, jetzt schon über 13 Jahre. Ich habe ein großes Talent, auch einfach groß zu denken und habe keine Angst vor den großen Zahlen oder vor großen Visionen. Und ich denke, das ergänzt sich sehr, sehr gut. Aber untereinander, muss ich sagen, ist es einfach ein Segen unter Brüdern, auch ein eigenes Unternehmen aufzubauen, weil wir uns nicht nur sehr gut ergänzen, wir sprechen größtenteils tatsächlich eine Sprache, pushen uns einfach, unsere Ziele zu erreichen im Team, aber auch persönlich wie privat. Deswegen muss ich sagen, ist ein absoluter Segen.
Bei Jonas haben wir es geschafft, aus der Vertriebsaffinität dafür zu sorgen, den Switch von ich bin ein sehr guter Einzelmakler zu ich bin ein Teamplayer. Und da ist wieder die Parallele zum Leistungssport, wo wir dann festgestellt haben, okay, wenn es uns gelingt, dass Jonas 2, 3, 4, 5 Teamkollegen, ja, das Know-how beibringt, dann können wir wachsen, dann können wir uns weiterentwickeln. Das heißt, Jonas kümmert sich auch überwiegend um den Vertrieb und um die Entwicklung eben von unseren Vertrieblern.
Also Fußball-Analogie spielt immer eine Rolle bei euch im Unternehmen. Ihr habt da viel mitgenommen. Wenn man jetzt weiterdenkt, also ein gutes Team im Fußball ist ja nicht nur eine Ansammlung von Einzelspielern. Bestenfalls gibt es Synergien. So müsste es eigentlich sein. Was ist bei euch das System? Wie baut ihr euer Unternehmen auf? Ihr müsst ja schon wissen, okay, der eine übernimmt das, der andere übernimmt das, dass am Ende ein Team zusammenspielt und nicht nur ein Einzelkämpfer, wie jetzt du, Yannick, vorne wegläuft.
Wir haben festgestellt, dass der Beruf des Immobilienmaklers unfassbar komplex ist. Dass er quasi von einer Person auch gar nicht in einer Top-Qualität zu bewältigen ist, weil er so facettenreich ist. Und das heißt, wir haben den Prozess genommen, den kompletten Vertriebsprozess, und haben den erstmal in Einzelteile zerlegt. Von der Akquisition über die Aufbereitung, über das Backoffice, über den Vertrieb. Das heißt, wir haben, ähnlich wie jetzt bei der Analogie vom Fußball, haben wir dafür gesorgt, eigene Rollen zu schaffen und zu definieren. Und genau so haben wir unser Team aufgebaut.
Hört sich nach einem ganz normalen Spielsystem im Fußball an? Man überlegt sich erstmal so am grünen Tisch, wie soll das Ganze funktionieren? Was ist eure Spielidee letztendlich am Markt? Wie wollt ihr da bestehen? Ihr müsst ja anders sein, ihr müsst ja ein USP haben, sonst funktioniert das nicht.
Auf jeden Fall. Das heißt, unser USP ist es einfach allen Eigentümern, ein schnelles und ein innovatives Kauferlebnis wirklich zu ermöglichen. Das heißt, wenn du mit uns zusammenarbeitest, dann merkst du den Unterschied. Ja, das heißt, wir haben das unter dem Motto Haubner Effekt auch mal wirklich definiert. Das ist sehr, sehr kleinteilig, das ist sehr, sehr facettenreich. Das sind Kleinigkeiten bei der Exposé-Erstellung, bei der Zielgruppendefinition, bei unserem Marketing, bei unserem Branding. Das ist auffällig anders und das sorgt dafür, dass wir uns auf jeden Fall da klar im Markt auch positionieren.
Gehen wir mal in die Praxis, Jonas. Was ist wirklich der Unterschied, wenn man mit euch zusammenarbeitet? Vielleicht kannst du mal so 1, 2, 3 Punkte nennen, die direkt auffallen.
Vielleicht ist auf jeden Fall die Dynamik, die wir jetzt aktuell in den Markt bringen und die uns auszeichnet. Die Dynamik heißt, Schnelligkeit, wie schnell wir eine Immobilie verkaufen. Auch dem haben wir einen Slogan gegeben, das ist der Immobilienverkauf Turbo S. Das heißt, es ist keine Seltenheit, dass wir Immobilien in unter 14 Tagen verkaufen. Warum? Weil wir halt davor enorm gute und gut funktionierende Prozesse gebaut haben, die das möglich machen. Und das ist sicherlich ein USP am Markt, was nicht viele hinbekommen.
Wenn ich da kurz ergänzen kann, auf jeden Fall. Also es sind die Kundenergebnisse, die wir nahezu wie am Fließband eben zu reproduzieren. Mhm. Und mit einer sehr hohen Kundenzufriedenheit, ja, mit unserem Team zusammen. Und das macht einfach Spaß.
Das heißt also, das Ganze geht über ein paar schöne Fotos und ein bisschen Social Media schon hinaus.
Absolut. Da steckt eine sehr komplexe Strategie dahinter. Deshalb gelingt es uns auch, Immobilien eben, wie Jonas es gerade gesagt hat, innerhalb von 14 Tagen oder in, was weiß ich, 2-3 Monaten zu veräußern, weil wir vorher schon ganz genau wissen, wer wird diese Immobilie sehr wahrscheinlich kaufen? Wie sieht diese Person aus? Was hat diese Person für Wünsche, Bedürfnisse, für Budgets? Ja, und achten darauf, von den zielgruppenspezifischen Texten über die Ansprache, über das Marketing auch auf diversen Kanälen, also Multichannel, dass dieser Kunde, wo wir glauben, dass die Immobilie perfekt passt, das auch auf seinem Bildschirm hat.
Welche Kanäle sind für euch relevant? Was nutzt ihr stark?
Stark sind zum einen natürlich die großen Immobilienportale, ja, wie Immowelt beispielsweise. Ist ein Riesentreiber für uns. Wir haben dort jährlich über 2 Millionen Aufrufe auf, wow, diesen Portalen, auf unsere Exposés. Mhm. Das heißt, es ist für uns eine riesen Werbefläche auch, ja. Weil wir sagen auch, unsere eigenen Immobilien sind auch eine eigene Werbung, logischerweise, ja. Mit einer Top-Präsentation sehen auch andere Eigentümer, wie bieten die das an, wie viele Objekte gibt es beispielsweise in einem Stadtteil. Ja, das heißt, davon profitieren wir maximal. Mhm. Aber wir sind auch sehr, sehr stark bei dem Thema Social Media und haben auch da monatlich meistens über 1 Million Aufrufe.
Wow. Ja. Social Media bedeutet bei euch Instagram, TikTok, LinkedIn. Instagram,
TikTok, LinkedIn, WhatsApp. Auch der WhatsApp-Status wird sehr stark unterschätzt. Wir haben über die Jahre sehr viele Kontakte aufgebaut, die natürlich auch in unseren WhatsApp-Status schauen. Das heißt, selbst dort generieren wir ja wöchentlich neue Eigentümer-Leads als auch Kaufinteressenten. Und das ist auch sicherlich ein USP, was uns von anderen Marktteilnehmern unterscheidet.
WhatsApp-Status auf jeden Fall, da auf jeden Fall ein Hack, den wir für uns entdeckt haben. Klingt so banal, aber wir haben im Team ja mehrere 10.000 Aufrufe in den WhatsApp-Status pro Tag letzten Endes, wenn wir die Immobilien dort anbieten. Und das ist schon crazy, wofür das sorgt. Es ist die Summe, so bauen wir auch unser Marketing aus, an Touchpoints, die wir pro Channel dann eben versuchen zu generieren.
Das ist ja verrückt.
Ja.
Also WhatsApp bietet ja Kanäle an, weiß ich. Aber den Status sieht ja nur jeder, der schon eure Rufnummer hat.
Exakt.
Das heißt also, da habt ihr schon einen größeren Kundenstamm, Interessentenstamm. Und die schauen sich einen Status an. Aufgrund dessen kriegt ihr Leads?
Ja, es ist die Summe der Kontakte. Ne? Wenn wir mal schauen, Jonas und ich haben wahrscheinlich irgendwas zwischen 2.000 bis 3.000 Kontakte, die wir eingespeichert haben. Und das sind Kunden dann, mit denen wir interagieren. Und bei unseren Teammitgliedern genauso. Und so, dadurch schaffen wir es, dass sich wunderbar multipliziert.
Verrückt. Hätte ich jetzt im Social-Media-Bereich oder auch im App-Bereich gar nicht so gesehen. Bespielt ihr denn auch Instagram, TikTok mit Personal Branding? Also sieht man bei euch auch immer wieder das gleiche Gesicht? Ich war jetzt neulich bei den Lieblingsmaklern, die machen das ja auch sehr intensiv. Und ich kenne die auch schon seit einigen Jahren, ich glaube mittlerweile seit 4 Jahren. Da sind die schon mit eingestiegen und bei denen klappt das ja sehr gut. Ist das ein Thema, was ihr auch so bespielt?
Auf jeden Fall. Das heißt, wir haben uns zu Beginn schon gesagt, wir sind eine Marke mit, wir sind Inhaber geführt, ja. Wir sind eine Marke mit Gesicht, das auch nach außen so auftritt. Das heißt, Jonas und mich wird man zwangsläufig irgendwie schon mal gesehen haben im Internet, über irgendwie eine Werbeanzeige oder über unseren Instagram-Kanal. Also für uns spielt das eine Riesenrolle und hat es auch von Beginn an gespielt. Das heißt, unsere Vorbereitung auf das Thema Hauptner Group, auf den Launch, da hat Instagram auch eine Riesenrolle gespielt.
Dann kennt man euch von diesen Kanälen. Das heißt also, man hat schon mal so ein bisschen Vertrauensvorschuss. Wie schafft ihr es dann, dieses Vertrauen dann auch systematisch aufrechtzuerhalten? Weil ihr müsst ja auf das einzahlen, was ihr in den sozialen Medien zeigt.
Social Media eröffnet uns die Türen, ja, zu den Häusern, zu den Wohnungen der Eigentümer. Und Eigentümer haben das Gefühl, wenn sie uns die Türe öffnen, hey, die habe ich schon mal gesehen. Den Jonas oder die Tessa, den Kai, den habe ich gesehen bei Social Media. Und der kommt mir sympathisch vor, der ist mir bekannt. Und vor Ort gilt es dann, wir achten auf eine explizit hervorragende Vorbereitung, ja, und das wird bestätigt durch ein maximales Know-how einfach, dass der Eigentümer direkt weiß, hey, die haben nicht nur lustige Videos oder interessante Videos bei Social Media, sondern die kennen sich auch aus und die sind Experten in dem Gebiet, wo sie unterwegs sind, und das untermauern wir damit.
Was gehört da zur Vorbereitung dazu? Wie geht ihr da vor?
Also anders, als man es vielleicht aus der Praxis kennt, wo es früher mal gereicht hat, sich so eine Visitenkarte und so ein Klemmbrett unter den Arm zu legen und rauszufahren, schauen wir wirklich, dass wir eine umfangreiche Marktanalyse machen. Das heißt, wir schauen uns alle Objekte aus der Nachbarschaft an. Unser Anspruch ist es, den Eigentümer bei dem Termin wirklich vom Hocker zu hauen, dass wir jedes Objekt kennen, was in den letzten Jahren in der Nachbarschaft verkauft wurde, aktuell angeboten wird, dass wir genau wissen, welche Preisreduzierungen es da gibt, dass wir wissen, wie viele Objekte verkauft wurden, aber dass wir ihm natürlich auch aufzeigen anhand von anhand von KI, anhand von Technik. Wie sieht überhaupt die Zielgruppendefinition aus? Und wie sind die Budgets letzten Endes? Das heißt, wie viel Einkommen beispielsweise muss ein Kunde denn überhaupt mitbringen, um sich dann grob die Kaufpreisvorstellung leisten zu können? Das heißt, wir gehen in der Vorbereitung, sind wir sehr, sehr analytisch, ja, und haben sehr, sehr viele Datenpunkte, auf die wir zurückgreifen. Und die Summe dessen macht es dann einfach rund und sorgt dafür, dass wir da gut performen können.
Jetzt haben wir ja schon ganz viel über online gesprochen, soziale Medien, WhatsApp-Status und so weiter und so fort. Aber natürlich Offline-Marketing auch immer noch wichtig. Ich stelle mir so vor, Netzwerkveranstaltungen, Sponsoring. Seid ihr da auch tätig?
Auf jeden Fall. Das heißt, mindestens genauso wichtig wie das Thema Online ist für uns auch Offline. Das fängt an mit unserem Ladenlokal in der Übersichtstadt im bekannten Bremer Landmark Tower, wo wir die Exposés aushängen können. Wir achten darauf, dass wir an stark frequentierten Plätzen sind in Bremen. Das heißt, unser Gesicht mit unseren auffällig anders, manchmal leicht provokanten Slogans sieht man überall.
Gib uns mal ein.
Nehmen wir beispielsweise Immobilienverkauf Turbo S in einem Immobilienmarkt wie Bremen, der, ja, wie soll ich es richtig formulieren, der dafür bekannt war, eigentlich etwas angestaubt zu sein,
ja
stark konservativ,
ja.
Kommen auf einmal zwei, ich nenne es mal die jungen Wilden, mit einer auffälligen Farbe, mit einem Branding, mit Orange, mit Slogans, wo sich dann schon der ein oder andere gedacht hat, was passiert hier gerade? Das heißt, wir haben explizit auch etwas provoziert mit Absicht an frequentierten Stellen. Wir schauen, dass wir im Sportsponsoring aktiv sind. Das heißt, wir sponsern beispielsweise die Jugendfußballmannschaften von Kunden von uns. Und jetzt unser neuester Clou, unsere neueste Maßnahme ist der Paddlesport, weil wir sehr, sehr gerne auch Paddle spielen und überzeugt sind, dass da sehr, sehr viel los ist und das eine schöne Maßnahme ist. Das heißt, ab sofort gibt es Paddle Courts, die von uns, die von der Hauptner Group gesponsert sind und auch nicht zu vergessen dann bei Playtomic mit unserem Namen gebucht werden können.
Für alle, die sich jetzt mit Paddle oder Padel noch nicht auskennen, also Tennis im Glaskasten könnte man sagen, so eine Kombination aus Squash und Tennis. In Südamerika, in Spanien ist das schon ein Riesending seit langer Zeit. Ich würde sagen, in Deutschland zwischen 5 und 10 Jahre gibt es diese Courts. Ich spiele selber auch gerne Paddle, muss ich sagen. In Skandinavien mittlerweile leider schon wieder so ein bisschen rückläufig. Aber ich glaube, grundsätzlich ist der Sport weit auf dem Vormarsch. Playtomic ist so ein Buchungstool, ja, wo man Plätze buchen kann. Woran erkenne ich denn einen Platz der Hauptner Group? Hat der eine besondere Farbe? Ist der gebrandet? Kostet der mich weniger?
Das wäre schön. Ja, wenn man mit uns spielt, kostet er dich auch weniger. Ja, das heißt, du bist herzlich eingeladen, nochmal vorbeizukommen. Zocken wir da mal eine Runde.
Oh, gerne.
Ja, die Plätze sind, wie soll es anders sein, orange. Ja, das heißt auffällig orange, inspiriert von dem Branding von einem großen Autohersteller, von Cupra. Die haben ein Konzept entwickelt, wie man diese Paddleplätze wirklich in Perfektion branden kann. Das fängt an von einer Scheibenbeklebung über eine Netzabdeckung, über Branding im Hintergrund, über die Namensgebung der Plätze. Also das ist schon sehr facettenreich, haben uns schön was ausgedacht, macht auf jeden Fall Bock, auf den Plätzen zu spielen.
Okay, also offline seid ihr auch stark. Ich hatte gerade ein Interview mit einem KI-Experten. Der hätte jetzt wahrscheinlich gesagt, 100% aggressiv auf KI gehen. Bei euch hält sich das wahrscheinlich so die Waage oder seid ihr auch eher in den Digitalthemen unterwegs und offline ist dann vielleicht noch so ein bisschen lästig?
Ich bin der Meinung, dass es die Mischung macht auf jeden Fall. Ja, das heißt, offline sind wir stark. Wir sind aber, wir wären nicht Newcomer des Jahres, wenn wir nicht auch uns mit KI-Themen beschäftigen. So ist zum Beispiel unser Vertriebsprozess, besteht aus maximal vielen Automatisierungen von Themen, die uns den Alltag leichter machen, die dafür sorgt, dass die Customer Journey angenehmer ist, dass der Kunde schneller und bessere Ergebnisse bekommt. Das heißt, da achten wir im Alltag, jeder von uns nutzt jeden Tag auch schon ehrlicherweise KI, um dieses Thema einfach zu beschleunigen.
Dann gib uns mal so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen, also sozusagen in euren digitalen Werkzeugkasten. Was sind eure Go-To-Tools, auf die ihr nicht mehr verzichten könnt?
Es war lange Zeit ChatGPT beispielsweise, klar. Kennt jeder. Witzigerweise, wenn jetzt Mitarbeiter bei uns neu anfangen und wir bei dem Thema Exposé-Erstellung, Zielgruppendefinition sind und wir jetzt mit Tools arbeiten wie ChatGPT oder Claude beispielsweise, ist es kaum wegzudenken. Und wir haben gesagt, Mensch, Jungs oder Mädels, es gab auch eine Zeit, da haben wir schon gearbeitet, da gab es all das nicht. Ja, das heißt, ChatGPT ganz vorne mit dabei, Claude, wie auch Tools zur Bild- oder Videobearbeitung.
Wenn du so an Makler denkst, Konkurrenz, die vielleicht noch nicht so weit sind technologisch, welche Toolkategorie wird aus deiner Sicht am meisten unterschätzt? Also worauf könntet ihr überhaupt nicht mehr verzichten?
Das sind bei uns vor allem die Vielzahl der Automatisierungen, die dafür sorgen, dass der Kunde viel, viel schneller den Informationsfluss erhält. Wie zum Beispiel ein automatischer Exposé-Versand. Klingt so banal. Vor einiger Zeit haben wir Exposés noch komplett händisch versendet. Wir aber auch, wenn Vertriebler von uns bei Besichtigungsterminen sind und in ihrem Terminkalender beispielsweise auf den Punkt stattgefunden drücken, bekommt der Kunde vollautomatisiert eine Feedback-Mail oder auch die kompletten Objektunterlagen bereitgestellt. Mhm. Ne, so hat der Kunde ein Kundenerlebnis, ist im Auto auf dem Weg nach Hause und sein Handy bimmelt und da steht schon, hey, du hast vollständige, komplette Objektunterlagen erhalten, wo man sonst teilweise draußen ehrlicherweise auch noch ja, lange nachrennen muss oder die gar nicht bekommt.
Ich habe letztens bei einer Kickoff-Veranstaltung einen Kunden gehabt, der hat mittlerweile sogar einen KI-Agenten. Das heißt also, du rufst da an und da ist eine KI-Stimme, die dich sozusagen berät im Erstkontakt,
ja.
Aber nur dann, wenn der Makler nicht zu erreichen wäre. Da habe ich erst gedacht, ja, Moment, da legt doch der ein oder andere direkt auf. Wir kennen das ja alle wahrscheinlich, wenn man bei der Telekom anruft, Entschuldigung, oder bei einem anderen Mobilfunkanbieter, denkt man so, ja, nee, ich möchte nicht mit einem Bot sprechen, ich möchte schon persönlich sprechen. Aber er sagte, ja, aber okay, wenn ich Samstagnachmittag oder Abend nicht erreichbar bin, dann ist das als Erstkontakt super. Terminvereinbarung. Gibt's das bei euch auch schon?
Da stehen wir tatsächlich gerade schon in Gesprächen, weil diese ja, KI-Agenten werden schon wirklich verdammt gut programmiert und hören sich verdammt echt an. Dementsprechend werden wir da auch gerade dabei sein, diese zu implementieren.
Heißt, wenn man demnächst bei der Hauptner Group anruft, kann es sein, dass ich da auch mal einen Bot am Telefon habe?
Es kann sein, aber nur dann wirklich, wenn wir der Meinung sind, dass es gut ist und dass die Qualität passt. Weil wenn ich mich zurückerinnere, ich brauchte Ende letzten Jahres mal einen Termin bei einem Facharzt. Ja, ich hatte eine Sportverletzung und das war schon richtig hardcore, da mich durchzutelefonieren bei jedem Orthopäden in Bremen und überall in diesen AI-Telefonschleifen da gelandet bin, wo ich dann mein Anliegen kundtun musste und ich wurde bei keinem durchgestellt. Also wirklich nur dann, wenn die Qualität passt. Dann
okay. Also Negativerlebnis in dem Bereich. Was müsste denn ein KI-Agent bei euch machen, damit das besser läuft?
Er müsste zum einen flexibel sein. Ja, das heißt, er müsste explizit auf die Kundenwünsche eingehen. Und auch zu jedem Zeitpunkt, wo ein Kunde sagt, Mensch, ich möchte jetzt wirklich mit einem Menschen sprechen und nicht weiter mit einem Roboter, dann muss gewährleistet sein, dass durchgestellt werden kann, konsequent. Mhm. Ja. Und es gibt KI-Agenten, ehrlicherweise, ich habe viel schon getestet, die fangen dann an zu fantasieren, die erzählen dann Märchen und so weiter. Das macht dann einfach keine Freude.
Das muss natürlich auch seriös bleiben.
Ja, seriös, authentisch und persönlich. Letztendlich bewegen wir uns immer noch in einem People's-Business und die Geschäfte werden unter Menschen gemacht und dementsprechend muss es auch noch authentisch bleiben.
Was einem immer wieder auffällt, wenn man so unterwegs ist in sozialen Medien, ist Immobilienbewertung mit KI. Kennen wir wahrscheinlich alle. Geben Sie jetzt bitte Ihre Adresse ein und ich sage Ihnen sofort, was Ihr Hauswert ist. Immobilienbewertung, habt ihr da auch schon KI-gestützte Themen?
Nutzen wir auf jeden Fall auch. Ja, ist für uns, spielt für uns eine große Rolle. Zum einen als Lead-Platzierung, als Leadfänger, Leadfischer bei uns auf der Website, die inzwischen auch schon sehr, sehr stark frequentiert ist. Wichtig da auf der Website, es ist eine reine Erstindikation. Das heißt, der Kunde bekommt einen groben Richtwert und das Schöne ist, es wird niemals den persönlichen Kontakt einfach ersetzen. Ja, ich kann nicht anhand von 5 Parametern, die ich dort eingebe, Baujahr, Wohnfläche, Grundstücksgröße und vielleicht ein Ausstattungskriterium, kann ich nicht den Marktwert definieren. Da braucht es zum Glück Profis wie uns, wie viele andere Kollegen, die dann rausfahren, die sich das persönlich anschauen und alles analysieren.
Okay, wie sieht das bei euch im Erstkontakt aus?
Meistens sind es die klassischen Eckdaten wie Wohnfläche, Baujahr, Adresse oder auch die Grundstücksgröße und vielleicht 1-2 Ausstattungshighlights. Und letztendlich wird dann, ich glaube, die meisten Immobilienunternehmen können uns da zustimmen, wird halt eben eine Spanne ausgespuckt. Aber wie Janik gerade schon gesagt hat, der persönliche Termin vor Ort mit einem unserer Experten ist unabdinglich, um auf die Kundenbedürfnisse auch reagieren zu können, um denen dann auch einfach maßgeschneidert die beste Lösung zu präsentieren.
Das heißt also, ihr macht in vielen Bereichen vieles anders, als man das kennt aus der Vergangenheit. Jetzt seid ihr ja beim Deutschen Immobilienpreis als Newcomer nominiert. Das Ganze habt ihr in rekordverdächtiger Zeit seit der Neugründung schon alles gemacht. Team aufgebaut, sehr hohe Traktion. Könnt ihr euch erklären, woher diese hohe Geschwindigkeit kam? War das forciert oder ist das einfach passiert mit dem digitalen Fortschritt?
Es war forciert und es war auch ehrlicherweise Teil des Plans, ja, von der Firmengründung an. Durch die Learnings aus dem Konzern, aus der vorherigen Laufbahn, wussten wir, wenn wir es schaffen, schaffen wir es nur im Team. Man muss dazu sagen, wir haben ein Jahr damit verbracht, mit der Vorbereitung auf unseren Launch bei der Hauptner Group. Das heißt, da ist sehr, sehr viel Gedankengut reingewandert und wir wussten zum Startpunkt eben schon sehr genau, wie wir die Dinge umsetzen würden. Deshalb, es war absolut Teil des Plans und der ging bis heute sehr, sehr gut auf.
Viele Gründer unterschätzen ja gerade die ersten Monate, dann ist es auch schon schneller vorbei, als man es sich erhofft hat. Wo kamen bei euch die ersten Aufträge her? Weil wahrscheinlich hat die Welt ja nicht auf euch gewartet.
Ja, leider nicht. Das haben wir auch gedacht, dass wir ein überragendes Launch-Video präsentieren und dann sind wir da und die Welt wartet auf uns und öffnet uns die Türen. Aber das war am Anfang leider nicht so. Das heißt, zu der Geschichte gehört auch dazu, dass es am Anfang ein ganz schöner Hustle war. Es war sehr, sehr viel Arbeit. Wir haben unglaublich viele Eigentümertermine durchgeführt. Wir haben kostenlose Wertermittlung angeboten, haben Leads gekauft, haben Geld investiert in Online-Marketing, haben coole Creatives erstellt, coole Werbeanzeigen, um so jede Möglichkeit zu nutzen, um auf die Sofas zu Hause der Eigentümer zu kommen, um dann über uns, über unsere Firma zu sprechen und unsere Dienstleistung zu verkaufen.
Was würdest du sagen, war letztendlich der größte Hebel von den ganzen Maßnahmen?
Ich würde sagen, rückblickend war es das Online-Marketing, waren es die das Performance-Marketing, wirklich die maßgeschneiderten Ads bei den Eigentümern, die haben für sehr, sehr viele Termine gesorgt, ja.
Okay, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, ich will auch so richtig durchstarten, was würdest du dem empfehlen?
Ich würde empfehlen, sich auf jeden Fall einen klaren Kopf zu machen über die Zielgruppe und die Macht des Internets nicht zu unterschätzen. Das heißt, viele denken ja, nehmen wir Facebook als Medium. Wer nutzt denn heutzutage noch Facebook? Gibt es manchmal. Bekomme ich mit in so Gesprächen. Ja. Selbst wenn du es nicht bist, ja, als Konsument, sind es aber deine Kunden. Und dir zum Klaren zu machen, wo befinden sich denn deine Kunden, ja, und wie erreiche ich die? Welche Hebel muss ich in Bewegung setzen, damit sich die Kunden angesprochen fühlen, ja? Und das auch nicht nur eine Woche mal durchzuziehen und wenn irgendetwas nicht klappt, das dann direkt in die Tonne zu hauen, sondern auch einfach da Durchhaltevermögen an den Tag zu legen. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen.
In eurem Fall, Jonas, hat das sehr, sehr gut geklappt. Großes Tempo, junges Unternehmen, sehr schnell gewachsen. Und irgendwann merkt man doch wahrscheinlich, ja, jetzt reicht hier Improvisation nicht mehr aus. Wir brauchen eine neue Struktur. Wir brauchen vor allen Dingen Unterstützung. Habt ihr das sofort erkannt? Habt ihr das direkt geplant? Was habt ihr gemacht?
Wir haben es mit der Zeit auf jeden Fall gemerkt, weil das ganze Team, die Brand natürlich sehr schnell gewachsen ist. Und natürlich auch das erste halbe Jahr oder das erste Jahr war sehr herausfordernd, gerade als Gründer und Geschäftsführer, weil wir die meisten Dinge sowohl in der Führung als auch im Marketing, als auch ja im Teamaufbau das erste Mal gemacht haben. Und jetzt sind wir natürlich noch hier sehr jung und haben gemerkt, okay, wenn wir unsere großen Ziele erreichen wollen, wenn wir weiter wachsen wollen, ja, müssen wir Strukturen aufbauen und uns auch Expertise ins Team ja letztendlich einkaufen. Und ich glaube, wir hatten das große Glück, dass wir einfach in einem Markt wie Bremen und umzu als sehr dynamisch, sehr erfolgreich wahrgenommen werden mit einer sehr, sehr coolen Brand, sodass automatisch von außen die Leute sehen, hey, das ist nicht nur der nächste Immobilienmakler am Markt, sondern wirklich eine neue Bewegung. Da wollen wir selber auch einen Teil von sein und einen Teil des Erfolgs eben abbilden. Dementsprechend sind sehr viele coole Leute auf den Anfang an auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, ich möchte Teil eures Teams werden.
Man muss dazu sagen, wir haben zu Beginn auch eigentlich was ziemlich Verrücktes gemacht, Jonas und ich. Das gehört auch dazu, zu der Gründerstory. Und zwar haben wir ein Büro angemietet, unser Head Office in der Bremer Überseestadt. Das hat 250 Quadratmeter und Jonas und ich, wir waren zu zweit. Ja, das heißt, damit unterstreiche ich nochmal die Vision, die wir hatten, dass wir wussten, wir gewinnen das Spiel nicht zu zweit. Ja, ansonsten hätten wir im Obergeschoss vielleicht ein Paddlecourt bauen können. Aber das war alles darauf ausgerichtet. Wir wussten, wir benötigen die Expertise, wir benötigen ein tolles Team, unterschiedliche Positionen, die wir mit starken Menschen besetzen müssen und wir gewinnen auch als Team.
Aber eigentlich auch ein bisschen kurios, direkt so ein großes Büro anzumieten, weil mir war von vornherein klar, ich brauche den Platz, dann mache ich das jetzt schon mal wasserdicht.
Wir hatten vorher im Konzern, war es ein 11-köpfiges Team. Dadurch wussten wir, wie es funktioniert. Ja, weil wir haben uns Jahr für Jahr gut entwickelt. Ganz am Anfang war ich dort alleine auf weiter Flur. Das war extrem stressig. Da habe ich gearbeitet wie ein Verrückter. Ja, das gehört auch zu der Geschichte dazu. Und deshalb war es für uns klar, dass wir diese 250 Quadratmeter, die werden wir schnell besetzen und die müssen wir auch besetzen, weil das gehört letzten Endes auch zu unserer Vision, die wir ausgearbeitet haben in dem Jahr davor, in der Planung. Wussten wir, wir werden nicht zu zweit über die Ziellinie gehen.
Und wir sind auch nicht ehrlicherweise angetreten, um einfach nur mitzuspielen in dem Markt, sondern wir wollten ja sofort einen starken Markteintritt haben und uns auch direkt mit den großen messen. Und ich meine, wir sind überzeugt von uns beiden als Person, aber zu zweit ist das halt einfach nicht möglich. Deswegen wussten wir, der Teamaufbau und mit den richtigen Menschen einfach zusammenzuarbeiten, wird kurzfristig den Unterschied machen.
Der Start war sehr, sehr funny, weil es gibt manchmal Gelegenheiten im Leben, die muss man ergreifen und so war es mit unserem Büro. Und manchmal ist es halt einfach so, dass der Zeitpunkt noch nicht der richtige ist. Das heißt, wir hatten die Chance, unser absolutes Wunschbüro anzumieten. Wir waren aber eigentlich noch nicht so weit. Aber wir wussten, wenn wir es nicht tun, wird es jemand anderes machen. Ja, das heißt, wir haben das Büro dann angemietet, aber es war noch weit vor Launch. Also es waren 4-5 Monate vor dem Launch. Das heißt, wir haben dort im Büro ohne Scheiß im Dunkeln gearbeitet. Das heißt, wir hatten die Rollos den ganzen Tag unten, die Eingangstür haben wir mit Zeitungspapier abgeklebt und das an einem Gebäude, ja, an einer Promenade an der Weser direkt, wo jeden Tag 1000 Leute vorbeigehen, wo die wussten, okay, da passiert irgendwas, da wird irgendwas gekocht in der Küche, aber man weiß nicht genau was. Und es war einfach für uns so großartig, dann endlich mal am Hellen zu arbeiten, ja, als auch dann die Türen und Tore aufzumachen. Das war für uns einfach richtig cool.
Du hast es schon gesagt, das Risiko war letztendlich da, ja, mit Sicherheit. Aber gerade wo wir dann rausgegangen sind am 21. Juni 2024 und das Launch-Video veröffentlicht worden ist und wir gesagt haben, hey, die Hauptner Group ist jetzt am Start, wir haben eine eigene Webseite, das ist unser Büro. Und dann dieses Feedback wiedergespiegelt zu bekommen anhand der zahlreichen Aufrufe. Ich meine, in kürzester Zeit waren es über 50.000 Aufrufe auf den sozialen Medien. Ja, hunderte Kommentare, hunderte Shares hat uns natürlich auch bestätigt, hey, wir scheinen hier was richtig zu machen und einen gewissen Nerv am Markt zu treffen.
Klingt so ein bisschen nach so einer Silicon Valley Startup Story. So wie du das gerade beschreibst. Also erst
mal letzte Jahr oder die letzten anderthalb Jahre fühlen sich auch ehrlicherweise so an wie ein Startup, weil wir halt vieles zum ersten Mal machen und jeder Tag ist wirklich gleicht nicht eines anderen und wir erleben jeden Tag neue Dinge. Es ist unheimlich spannend und es macht auch einfach unheimlich viel Spaß, diese Aufbauphase, in der wir uns ja immer noch befinden. Ja.
Klingt nach einer schönen Erfolgsgeschichte. Ich habe übrigens in eurem Magazin auch eine Erfolgsgeschichte gefunden und zwar das Projekt in Dornumersiel vom Sorgenobjekt zur Erfolgsgeschichte. Nehmt uns da mal mit, was habt ihr da gemacht, was ist da passiert?
Dornumersiel, ein sehr, sehr spannendes Projekt von ganz tollen Eigentümern, Betreiber, Inhaber eines Hotels und das auch über Jahrzehnte in der Hafenstraße, sehr schön gelegen auf dem Weg eben direkt zur Nordsee. Die Kunden haben sich an uns gewandt, weil sie ja ihre Existenz verkaufen wollten und bereits seit über 2 Jahren in der Vermarktung waren bei 2 unterschiedlichen Maklern, die dann letzten Endes beide das Handtuch geworfen haben, weil sie einfach keine Ideen hatten und nicht wussten, wie sie rangehen sollten an so ein spezielles Projekt. Also es handelt sich um ein Hotelkomplex, ja, was sehr, sehr groß war und auch etwas in die Jahre gekommen, was es durchaus etwas schwieriger macht, weil es gibt 1000 Vorschriften, Brandschutzkonzepte etc. und auch neue Hotelbetreiberkonzepte. So gesehen mussten wir da etwas umdenken.
Wie ist der Status quo?
Status quo war, ja, du hast es schon gesagt, das war ja eine Erfolgsgeschichte, die du da gelesen hast. Dementsprechend waren wir das Unternehmen, was das Projekt letztendlich erfolgreich veräußern konnten. Warum? Wir haben die Positionierung anders gemacht. Das heißt, die vorherigen Makler haben das rein als Hotel genommen. Wir haben aber ein Projekt gesehen. Also wir haben gesagt, wir müssen hier vielleicht Projektentwickler ansprechen, die eventuell das Gebäude, gerade weil es in die Jahre gekommen ist, abreißen, um dort ja nachhaltigen Wohnbau eben entstehen zu lassen. Und genau dieses oder eines dieser Unternehmen, die wir angesprochen haben, hat letztendlich dieses Grundstück dann auch gekauft. Und es war dann einfach eine Mischung aus der ja, Positionierung, Darstellung und natürlich auch einer höheren Reichweite, die wir genossen haben. Das war das, weshalb wir es dann letztendlich erfolgreich veräußern konnten.
Das Thema Zielgruppe ist da einfach absolut wichtig. Das heißt, wenn wir vermarkten, vermarkten wir immer in Richtung Zielgruppe. Das heißt, wir schauen konsequent, wer wird es kaufen und wie kann ich etwas so darstellen, dass es der Zielgruppe schmeckt. Ja, und 2 Jahre lang oder 2,5 Jahre lang wurde es einfach falsch angeboten, weil die andere Hotelbetreiber, für die war es nicht interessant von den Zahlen. Ne? Das war bei Booking auch nicht mehr so gut bewertet und die Gastronomie wollte vielleicht auch keiner mehr weiterführen. Zahlen waren rückläufig an der Stelle. Und ja, jetzt 2,5 Jahre später entstehen dort 24 Neubau-Ferienwohnungen dann direkt an der Nordsee. Teilweise mit Blick rüber auf die Nordseeinsel.
Schöne Erfolgsgeschichte. Ja, vom Newcomer zum etablierten Unternehmen in so kurzer Zeit könnte man schon fast sagen, was ist denn der nächste logische Schritt? Habt ihr einen Masterplan für die nächsten 2 Jahre, für die nächsten 3 Jahre? Was soll passieren?
Oh, den haben wir.
Ja, buchst du schon das nächste Büro mit 1000 Quadratmetern?
1000 Quadratmeter klingt ein bisschen wild, aber nächstes Büro ist ein gutes Stichwort. Ja, das heißt, wir sind auf Expansionskurs. Wir haben jetzt gerade ein Büro in Cloppenburg eröffnet. Wir werden ein weiteres Büro eröffnen in Ostfriesland, auch noch in diesem Jahr, weil es für uns Heimat ist. Jonas ist in Ostfriesland geboren, ist waschechter Ostfriese. Ja, also für uns großartig und der logische nächste Schritt. Und wir haben einen 5-Jahres-Plan und der besagt, dass wir ja der erfolgreichste inhabergeführte Immobilienmakler eben von Bremen bis zur Nordseeküste werden. Und da arbeiten wir gerade aktiv daran.
Ist da immer das Tempo entscheidend, Jonas? Oder geht es darum, Substanz und Struktur zu schaffen? Was ist wichtiger?
Eine Mischung aus beiden, würde ich sagen. Also das Tempo ist das, was uns letztendlich auszeichnet und auch abhebt von anderen Marktteilnehmern. Aber das Ganze nur mit einem gesunden Wachstum und einem wirklich ordentlichen Fundament. Und jetzt gerade nach 1,5 Jahren sind wir immer noch dabei, das Fundament wirklich auf stabilen Beinen aufzubauen. Ja, und neben der Expansion unseres Maklerbetriebs in andere Standorte gibt es ja noch ein neues Unternehmen, was wir Anfang des Jahres gegründet haben. Das ist die Hauptner Group Finance. Und auch das war der nächst logische Schritt, um einfach die Wertschöpfungskette für unsere Kunden nochmal zu ergänzen, um denen noch einen größeren Mehrwert zu bieten, dass wir nicht nur ja bei einem der wichtigsten Schritte in deren Leben beteiligt sind, indem wir die Immobilientransaktionen begleiten, sondern auch eben ein maßgeschneiderte Finanzierung darstellen können und das Ganze bankenunabhängig. Vorher haben wir das ja schon gut gespielt im Bankenkonzern. Ja, das ist ein sehr großer Schritt, wo wir jetzt auch noch ein Büro gekauft haben in der Bremer Überseestadt und da wahrscheinlich auch sehr stark wachsen werden und auch junge und motivierte Leute für unser Team suchen. Das heißt, wenn ihr dort interessiert seid, meldet euch bei uns.
Sehr gerne.
Wenn ich das Thema nochmal ganz kurz ergänzen darf. Also Schnelligkeit hat uns dahin gebracht, wo wir heute sind. Schnelligkeit ist essentiell wichtig im Business. Die Substanz entscheidet aber, ob du am Markt bleibst oder ob man letzten Endes eine Eintagsfliege ist, die morgen wieder weg ist und vielleicht morgen wieder das Büro schließt. Das heißt, ein Hauptkriterium, weil wir, ich habe ja gesagt, erfolgreichster inhabergeführter Immobilienmakler. Wir haben uns zu Beginn gefragt, was bedeutet denn Erfolg überhaupt? Sind das stumpf, ist das Sales, sind das die Anzahl der Transaktionen, ja, ist es, sind es Anzahl der Standorte, ist es auch Kundenzufriedenheit, Weiterempfehlungsrate und Co. Ja, und das heißt, daran merkt man, das ist vielseitig und das sind eben nicht nur stumpf KPIs, die mit Vertrieb zu tun haben, sondern auch eben die Substanz und die Kundenzufriedenheit.
Jetzt sind wir ja hier bei Immowelt Impuls und um die Dinge umzusetzen, wie ihr die gerade schildert, neues Unternehmen, wir gehen in den Finance-Bereich, um wirklich die komplette Wertschöpfungskette abzubilden. Woher bekommt ihr eure Impulse? Was inspiriert euch?
Das ist sehr, sehr spannend. Jonas und ich, das ist ein Thema, weshalb wir von dem Konzern ins Unternehmertum gegangen sind, ist die Kreativität und die Freiheit. Und Jonas und ich inspirieren uns überall. Das kann beim Einkaufen sein, das kann in einem Hotel sein. Ja, wir hatten jetzt zum Beispiel gestern bei der Anreise hier in Köln, wir hatten einen sehr, sehr netten Empfang beim Hotel. Das heißt, dieser Kundenservice, ja, den wir dort wiedererfahren haben, in einem Top-Restaurant. Also egal, wo es ist, ob es eine Werbekampagne ist von einem Lebensmittelprodukt, ist es völlig egal. Das ist ein Hauptmerkmal bei uns. Wir inspirieren uns wirklich an allem und ziehen uns überall das Beste raus und versuchen, das zu adaptieren in unserem Business.
Wie stelle ich mir das in der Praxis vor? Ihr notiert euch Sachen, setzt euch zusammen und sagt, hey, ich habe das und das gesehen, lass uns das für uns adaptieren und umsetzen, Jonas.
Definitiv. Also letztendlich ist es in unserem Job einfach maximal der Dienstleistungsgedanke, und beim Kunden einfach konsequent die Extrameile zu gehen. Ich denke, das hört sich so ein bisschen klassisch an, das wird vielleicht auch noch jemand anderes sagen, aber auch unerwartet einfach mal etwas abzuliefern. Also nicht nur Ergebnisse letztendlich sprechen lassen und den Kunden zum Erfolg führen mit einem erfolgreichen Verkauf, sondern vielleicht ihn hier und da auch mal bei etwas unterstützen, wo er sagt, hey, hier fühle ich mich richtig gut aufgehoben, hier bin ich in maximal guten Händen.
Ja, ihr Lieben, so mit Blick auf die Uhr wird es auch Zeit für eine schöne Rubrik und das sind bei uns die Maklerklischees. Ich habe 5 Klischees für euch vorbereitet, machen das am besten abwechselnd, vielleicht Yannick, du fängst an, dann der Jonas. Könnt gerne was dazu sagen und das Ganze noch begründen. Und rein geht's. Erfolg ist Talent, nicht System.
Oh, sehr, sehr spannend. Das geht ja direkt richtig los hier. Erfolg ist Talent. Talent ist schön, ja, Talent ist nice to have, aber ohne dem Fleiß und ohne einem funktionierenden System bringt es dir rein gar nichts. Das heißt, ich bin der Überzeugung, ein funktionierendes System mit dem richtigen Einsatz schlägt Talent.
Jonas, die ersten Jahre sind einfach nur Glück.
Sehe ich nicht so. Es ist eher das Ergebnis aus wirklich harter Arbeit und jeden Tag auftauchen, jeden Tag 110% geben und konsequent die Extrameile gehen.
Das heißt, man muss dem Glück auch so ein bisschen Angriffsfläche bieten, oder?
Definitiv.
Yannick, ohne Social Media kein Wachstum.
Stimme ich zu. Also wer heutzutage nicht mehr auf Social Media setzt, der hat es, glaube ich, nicht verstanden. Das heißt, Menschen kaufen lieber von Menschen als von Firmen. Das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, gerade die Social Media Präsenz, das ist auch etwas, das ist was sehr, sehr Schönes, weil es kann jeder, es ist kostenfrei. Jeder kann rausgehen, kann Werbung für sich machen, für seine Dienstleistung machen. Also stimme ich absolut zu.
Dann habe ich für euch beide noch ein letztes Klischee, vielleicht ein bisschen provokant. Schnelles Wachstum zerstört Qualität.
Gebe ich dir bedingt recht. Das heißt, schnelles Wachstum kann Qualität zerstören, wenn man kein funktionierendes System hat, das darauf aufpasst. Ja, wir haben zum Beispiel für die interne Weiterbildung, Weiterqualifizierung eine eigene Akademie, wo wir täglich unsere Kollegen, Makler schulen und weiterentwickeln und achten eben auch gezielt darauf, dass unsere Qualität und Kundenzufriedenheit immer hochgehalten wird. Dementsprechend kann, ja, wenn man rein auf Pace geht und einfach nur nach vorne geht und links und rechts die Scheuklappen auf hat und gar keine Rücksicht auf irgendwas nimmt, aber es muss nicht zwangsläufig so sein.
Okay, also Wachstum und Tempo schließt dich gegenseitig nicht aus.
Nee, auf gar keinen Fall.
Letzte Frage. Euer Unternehmen in 10 Jahren, wie sieht das aus?
Das ist eine coole Frage. Vor allem im Hinblick auf den technischen Fortschritt und auf die Entwicklung, die wir aktuell sehen. Wenn man in die nächsten 3 Jahre schaut, ist das bei uns schon crazy, wenn man beachtet, wie viel jetzt in den 1,5 Jahren passiert sind. Das heißt, in 10 Jahren sind wir etablierter Marktführer von Bremen bis zur Nordseeküste, haben ein funktionierendes Team mit lokalen Führungskräften, haben unsere Finance GmbH weiterentwickelt und bieten draußen einfach einen großartigen Job für alle Immobilieneigentümer und Käufer.
Unterschreibe ich zu 100%.
Gutes Schlusswort. Danke, Yannick. Danke, Jonas.
Vielen Dank.
Dankeschön, Yannick und Jonas, für die spannenden Impulse. Eine Sache habe ich mir gemerkt: Sichtbarkeit, Prozesse und Positionierung, das ist heute kein Kann mehr, sondern Pflicht, wenn man erfolgreich sein möchte. Wie gehabt, wenn euch der Podcast gefällt, lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und empfehlt ihn weiter. Unsere Community wächst stetig, worüber wir uns natürlich sehr freuen. Ich freue mich schon auf die nächste Episode. Da habe ich nämlich Torben Andrich von Red Home Immobilien zu Gast. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zuhören, bleibt gesund, tschüss und bye bye.